Ja, das Thema lautet, ist mit dem jetzigen Leben alles vorbei? Und der Bruder Schlackert aus der Versammlung Frankfurt-Oder hat sich darauf vorbereitet. Bitte, Bruder Schlackert.
Ja, heute Morgen habe ich eigentlich nur fröhliche Gesichter gesehen. Und wir haben viel Grund, fröhlich zu sein. Aber jetzt müssen wir über ein Thema sprechen, das ist nicht so fröhlich. Denn es geht um Tod und Auferstehung. Tod, eine Tatsache, der sich die Menschen stellen und auch sehr, sehr unterschiedlich reagieren. Und Auferstehung, wo es so viele Meinungen gibt und Glaubensansichten gibt, wie es Völker gibt. Und wir als Zeugen Jehovas könnten ja jetzt sagen, die meisten von uns haben sich ja für Jehova schon entschieden, wir könnten sagen, der Fall ist doch eigentlich klar, es gibt eine Auferstehung, was wollen wir da länger drüber reden? Ist das wirklich so klar? Wie sieht überhaupt so ein Leben aus? Ich habe das mal versucht, so ein bisschen poetisch niederzuschreiben. Mit Null beginnt das Leben, denn man ist soeben auf die Welt gekommen. Jetzt ist deine Zeit gekommen. Bei 10 Jahren angekommen, bist langsam aufgewachsen, sagst, wann werd ich denn endlich erwachsen? Langsam schleicht die Zeit dahin, die Jugendzeit schätzt nie ein Kind. Mit 20 dann die nächste Barriere, der berufliche Grundstein zur Karriere. Mit 30 bist dann schlecht gelaunt, weil nicht das erreicht, was aufgebaut. Mit 40 in den Spiegel schaust, stellst fest, ja, du staunst, Geheimratsecken, graue Schläfen, die Hälfte ist nun um im Leben. Mit 50 nur noch dieses Thema, die Rente in 10 Jahren, die nehmen wir. Der 60-jährige Kollege, ein Jahr schon in Pension, jetzt ist er tot und weil du ihn kanntest, kommt dir der Gedanke schon, ich jetzt 70, du bist eingeschnappt. Jetzt wird die Zeit aber langsam knapp. Der Uropa mit Tippelschritten ist jetzt 80 Jahre. Täglich durch den Garten ertrippelt, vorsichtig, wie er immer war. Du wunderst dich und denkst kurz nach, so alt zu sein, das mach erst nach. Gestorben ist der 90-jährige Walter, was für ein gesegnetes Alter. Die Moral von der Geschichte, ein Menschenleben, schnell verwischt. Jetzt muss man noch hinzufügen, es gibt noch einen Trumpf, der Jopi ist jetzt 105. Trotzdem, gerade wenn man ältere Menschen befragt, dann sagen sie, wo ist das Leben, wo ist die Zeit geblieben? Wir haben uns eben unterhalten, weil auch einige von euch bei dem Saalbau waren, den wir in Frankfurt-Oder erstellt haben, das ist jetzt 9 Jahre her, da haben wir uns auch gefragt, wo ist die Zeit eigentlich geblieben? Und das, was ich hier in dem Gedicht so ein bisschen aufgeschrieben habe, habe ich selber erlebt. Als Kind konnte ich das kaum erwarten, endlich erwachsen zu sein, 18 zu sein, einen Führerschein zu haben und endlich Auto fahren zu können, das hat so unendlich lange gedauert. Und jetzt, wo man so fast 50 ist, dann sagt man auf einmal, meine Güte, warum geht die Zeit so schnell? Die verrinnt einen durch die Finger. Geht dir das auch so? Woran liegt das eigentlich? Nun, das liegt daran, weil uns jemand im Nacken sitzt, der in der Bibel als unser größter Feind bezeichnet wird. Das ist der Tod. Wenn du mal versuchst, das theoretisch nachzuvollziehen, dass wir ewig leben, was ja unsere Hoffnung ist, ist dieses Problem sofort weg, weil wir nicht mehr die Zeit im Nacken haben. Dann wird es vielleicht irgendwann mal unbedeutend sein, wie alt man ist, weil man die Zeit nicht mehr zählt. Weil Zeit, was dieses Gebiet angeht, unbedeutend geworden ist. Trotzdem stellen wir ja fest, dass das Leben heute nicht so ist und viele Menschen stellen das auch fest. Ich lade dich ein, mit mir mal den Psalm Kapitel 103 aufzuschlagen. Psalm 103, wir lesen dann die Verse 15 und 16. Dort hat David geschrieben, Was den sterblichen Menschen betrifft, seine Tage sind gleich denen des grünen Grases. Wie eine Blüte des Feldes, so blüht er auf. Denn nur ein Wind muss darüber fahren und sie ist nicht mehr. Und ihre Stätte wird sie nicht mehr erkennen. Auch ein interessanter Vergleich, ne? Ich meine, wir warten ja jetzt sehnsüchtig darauf, dass es wieder sprießt. Die Schneeglöckchen sind ja schon da und das grüne Gras kommt wieder. Und dann aber, wie schnell ist so ein Sommer, so ein früher Sommer wieder vorbei? Und David sagt, genau so ist das Leben. Aufgeblüht, man erfreut sich, kurze Zeit und das war's. Und das ist natürlich etwas, was unheimlich schwer zu akzeptieren ist. Und es gibt ja auch einen Unterschied zwischen den Lebewesen der Tierwelt und uns Menschen, dass der Mensch eine ganz andere Einstellung und vor allen Dingen ein ganz anderes Empfinden und Reaktion auf den Tod hat. Und deswegen ist das hier so schwer zu akzeptieren. Und Menschen akzeptieren das auch nicht. Deswegen gibt es unheimlich viele Möglichkeiten oder Angebote, was denn nach dem Tod passieren würde. Die Griechen und die Römer zum Beispiel waren fest davon überzeugt, dass die Seelen nach dem Tod weiterleben. Sie mussten da den Fluss des Styx überqueren und wenn sie das geschafft haben, sind sie in der ewigen Seligkeit angekommen. Hindus und Buddhisten glauben auch an eine Seelenwanderung. Die Muslimen glauben auch, dass die Seele den Tod des Leibes überlebt und irgendwann bei Gott ist, bei Allah ist. Und dass die das wirklich glauben, sehen wir an dem Umstand, dass junge Menschen bereit sind, sogar ihren Sprengstoffgürtel zu zünden, weil sie davon fest überzeugt sind. Protestanten glauben auch, dass die Seele nach dem Tod weiterlebt. Die katholische Kirche hat da noch so einen Zwischenstep eingebaut, das ist das Purgatorium, das Fegefeuer, wo dann geprüft wird, kommt man nun in den Himmel oder kommt man in die Hölle. Und dann gibt es noch viele, viele Stammesreligionen, die so ein Mix sind mit christlichen Vorstellungen und eingeborenen Vorstellungen. Wo kommt das eigentlich her? Wenn wir zu Beginn der Menschheitsgeschichte einmal zurückgehen, in 1. Mose Kapitel 3, Vers 4 und 5 wird uns etwas auffallen. Dort ist ja die Begebenheit, wie Satan der Teufel, natürlich versteckt, er hat sich nicht selber gezeigt, durch die Schlange gesprochen und er hat der Eva ein Angebot gemacht, das uns unverschämt bekannt vorkommen wird. 1. Mose 3, Vers 4 und 5. Es ging ja darum, nun von dieser Frucht zu essen, von der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Die Eva sagte nein. Vers 4, darauf sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet ganz bestimmt nicht sterben. Denn Gott weiß, dass an demselben Tag, an dem ihr davon esst, euch ganz bestimmt die Augen geöffnet werden und ihr werdet ganz bestimmt sein wie Gott, erkennend Gut und Böse. Wenn wir die Religion der Welt betrachten, diese alte Lüge, ist immer noch aktuell. Und die Menschen gehen dieser Lüge auf dem Leim wie die Eva. Und das Ergebnis wird das gleiche sein. Es wird sich nicht erfüllen. Deswegen muss man versuchen herauszufinden, warum stirbt der Mensch eigentlich? Wie ist der Mensch entstanden? In 1. Mose 2, Vers 7 lesen wir, dass der Adam, als ihm der Odem des Lebens eingehaucht wurde, von Gott zu einer lebenden Seele wurde. Er bekam keine unsterbliche Seele. In Hesekiel 18, Vers 4 heißt es, die Seele, die sündigt, wird sterben. Das heißt also, diese Hoffnungen oder das, was Satan angeboten hat, kann gar nicht Wirklichkeit werden. Und in Prediger 9, Vers 5 und 6, jetzt wollen wir die Depression noch ein bisschen vervollständigen, Prediger 9, Vers 5 und 6, gibt es auch diese Erkenntnis in der Bibel ganz eindeutig. Dort heißt es, denn die Lebenden sind sich bewusst, dass sie sterben werden. Und das stimmt, wir leben alle diesem Tag entgegen. Als junger Mensch ist das nicht so präsent. Das ist präsent, wenn Oma und Opa sterben, das war bei mir auch so. Oder wenn jemand anders aus der Verwandtschaft stirbt. Aber wenn man älter wird oder wenn man gewisse Erfahrungen gemacht hat im Umfeld oder vielleicht selber dem Tod so gerade entronnen ist aufgrund von Krankheit oder aufgrund eines Unfalls. Aber ansonsten ist das nicht so präsent als junger Mensch, bei den Älteren natürlich präsent und dessen sind wir uns bewusst, sagt der Prediger. Und dann geht es weiter. Was aber die Toten betrifft, sie sind sich nicht des Geringsten bewusst. Auch haben sie keinen Lohn mehr, denn die Erinnerung an sie ist vergessen. Und deswegen die Frage, ist mit dem jetzigen Leben dann wirklich alles vorbei? War es das, einige wenige leidvolle Jahre auf Erden zu leben, um dann zu sterben? Und wenn man Pech hatte, und vielen Menschen geht das so, die noch nicht einmal das erste Lebensjahr erreichen, um dann zu sterben? Ist das Sinn? Macht das Sinn? Nun wollen wir natürlich nicht in dieser Depression verbleiben. Wir wissen natürlich, dass die Bibel eine Hoffnung gibt und wollen uns über diese Hoffnung auch etwas austauschen, um diese Hoffnung auch wirklich standfest zu machen. Denn die anderen, wie ich schon sagte, glauben ja auch an irgendetwas nach dem Tod, aber die Grundlage ist keine Grundlage, das ist auf Sand gebaut. Was sagt denn die Bibel? Apostelgeschichte 24, Vers 15. Dort kommt der Apostel Paulus zu Wort. Apostelgeschichte 24, Vers 15. Dort sagt er: Und ich habe die Hoffnung zu Gott, welche diese Männer auch selbst hegen, dass es eine Auferstehung sowohl der Gerechten als auch der Ungerechten geben wird. Davon war Paulus überzeugt und er kannte die Beweise. Er wusste, was Jesus gesagt hatte, aufgeschrieben in Johannes 5, Vers 28 und 29, wo er sagte: Wundert euch nicht, der Anfang ist schon bezeichnend, wundert euch nicht, aber die Stunde kommt, dass die, die in den Gedächtnisgriffen sind, meine Stimme hören und herauskommen werden. Und das stimmt, die Menschen glauben alles diesen anderen Beispielen, aber nicht an die Auferstehung. Das können sie sich nicht vorstellen, dass man so, wie man gelebt hat, so in Fleisch und Blut wiederkommt. Aber Jesus hat das bewiesen, er hat viele Menschen auferweckt. Die berühmteste Auferweckung war die des Lazarus, der schon 4 Tage tot war. Und zum Unterschied von den anderen Auferweckungen hat er das diesmal vor der Öffentlichkeit getan und sogar noch ein Gebet gesprochen und sogar Jehova gesagt, warum er das tut, damit die Menschen glauben. Und das war ungeheuer wichtig, denn das ist wirklich nicht zu glauben. Für einen Menschen, der nur Anfang und Ende kennt, ist ein ewiges Leben, ein Auferstehen von den Toten nicht glaubhaft. Und deswegen ist es gut, dass Jesus persönlich auf die Erde gekommen ist. Der Hauptgrund war ein anderer, das ist klar. Aber um zu zeigen, seht her, ich habe wirklich diese Macht. Und ich habe auch diesen Wunsch. Und diese Beweise stärken uns. Und in 1. Korinther 15, da könnt ihr euch einen Zettel reinlegen, wenn ihr möchtet. Da werden wir noch öfter darauf zu sprechen kommen. Das ist das Auferstehungskapitel. Und jeder, der manchmal vielleicht so ein bisschen so Bedenken hat, was die Auferstehung hat, sollte dieses Kapitel gründlichst studieren. Ich habe das auch mehrfach getan in meinem Leben. Das ist das Auferstehungskapitel. Und Paulus sagt auch hier, dass wir unseren Glauben zu nichts verwenden können, wenn wir die Frage der Auferstehung nicht für uns geklärt haben. Und in Kapitel 15, Vers 3 fängt Paulus an zu argumentieren, denn ich habe euch als etwas von den ersten Dingen das übermittelt, was auch ich empfangen habe. Nämlich, dass Christus gemäß den Schriften für unsere Sünden starb, dass er begraben wurde, ja, dass er gemäß den Schriften am dritten Tag auferweckt worden ist. Und jetzt kommt ein wichtiger Gedanke, dass er den Kephas, also Petrus, erschien, dann den 12, dann erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt am Leben geblieben sind, einige sind aber im Tod entschlafen. Danach erschien er Jakobus, das war sein Halbbruder, dann allen Aposteln. Aber als letztem von allem erschien er auch mir, gleichsam einem vorzeitig Geborenen. Also wenn wir jetzt uns eine Gerichtsverhandlung vorstellen, wo jemand angeklagt ist, zu Unrecht angeklagt ist, und es tauchen auf einmal 500 Zeugen auf, die sagen, das war der nicht. Welcher Richter würde hier eine Verurteilung sprechen? Und von der Auferstehung Jesu Christi, es gibt nichts in der Geschichte der Menschheit, was so gut belegt ist wie die Auferstehung Jesu Christi. Diese Menschen hatten natürlich den Vorteil, dass sie Augenzeugen waren, aber wir wollen in dieser Hinsicht Jehova vertrauen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, Menschen zu zeigen, dass mit diesem Leben, mit dem jetzigen Leben, nicht alles vorbei ist. Eigentlich sagen wir den Menschen ja sogar, das wirkliche Leben, das kommt erst noch. Denn das, was wir jetzt leben, ist Krampf, das ist Krieg, das ist Elend, das ist Ungerechtigkeit. Wir haben zurzeit das Glück, dass es uns hier relativ gut geht, aber auch das war in Deutschland nicht immer so. Und deswegen können wir Menschen zeigen, dass mit diesem Leben wirklich nicht alles vorbei ist, dass Jehova Gott einen ganz anderen Vorsatz hat und dass er gemäß Apostelgeschichte 17, Vers 31 durch die Auferstehung Jesu Christi, die so gut belegt ist, sogar eine Garantie gegeben hat. Jehova hat uns durch die Auferstehung Jesu persönlich jedem eine Urkunde übermittelt, mit dem Rechtsanspruch auferweckt werden zu können, wenn wir die Voraussetzungen erfüllen. Das ist interessant, da denken die meisten Menschen nicht daran, wenn es zu Ostern um die Auferstehung Jesu geht. Das ist eine Garantieerklärung Jehova, des Schöpfers, an uns Menschen, dass wir auferstehen werden. Aber jetzt ist natürlich die Frage, okay, aber ist das vernünftig? Funktioniert das, dass man auferstehen kann? Nun, für Menschen, die an einen Schöpfer glauben, und davon gibt es auf Erden immer noch mehr, als es Atheisten gibt. In dem Ostteil Deutschlands hat man so das Gefühl, es sind die meisten atheistisch. Das ist auch so, das hat auch mit der Erziehung zu tun während der DDR-Zeit. Aber die meisten Menschen glauben in irgendeiner Form immer noch an einen Schöpfer. Sei es der große Manitou, sei es Allah, sei es Gott, der liebe Gott oder was auch immer. Für jemanden, der an einen Schöpfer glaubt, kann es eigentlich nicht so schwer sein, auch an eine Auferstehung zu glauben, denn das ist nichts anderes als eine Wiederschöpfung. Und wenn wir auch an das Wort Auferstehung denken, im Griechischen das Wort Anastasis, bedeutet wörtlich aufstehen. Und das hebräische Wort, das mit Auferstehung übersetzt wird, bedeutet wörtlich Wiederbelebung der Toten. Das heißt, das ist genau das, was Jehova bewirken wird. Und genau aus dem Grund hat ja auch Jesus den Tod mit dem Schlaf verglichen. Hast du die Nacht gut geschlafen? Was mich beim Schlaf immer so furchtbar ärgert, ist, dass man sich hinlegt und nach einer Sekunde ist alles vorbei und ich habe da überhaupt nichts von mitgekriegt. Ist es so, wenn man gut schläft? Für den Körper ist das gut. Aber das zeigt schon an, was der Tod eigentlich ausmacht, was wir auch im Prediger gelesen haben. Den Tod bekommen wir ja gar nicht mit. Diejenigen, auch unsere treuen Brüder, Familienangehörige, die gestorben sind, können wir schon fast sagen, wenn sie in Treue gestorben sind, die sind schon im Paradies, weil in einer Sekunde ist das für sie, werden sie wieder auferweckt. Und das hat mit dem Wiederbelebung der Toten, mit Anastasis, dem Aufstehen zu tun, das Jehova der Schöpfer bewirken kann. Kann Jehova das? Nun, in Berlin klappt das, glaube ich, nicht so gut. Aber wenn ihr mal in unser Versammlungsgebiet kommt und mal Frankfurt-Oder kennenlernt, wir haben sehr viel Landgebiet, meine Frau und ich, wir wohnen im Oderbruch, da kann man dann nachts, wenn es klar ist, kann man einen Sternenhimmel sehen, der ist faszinierend. Man sieht so richtig das Band der Milchstraße. Und es ist unmöglich, diese Sterne alle zu zählen. Psalm 147, Vers 4 sagt, dass Jehova, der Schöpfer, die Sterne alle der Zahl nach kennt und mit Namen. Wie macht Jehova das? Jehova hat andere Möglichkeiten als wir. Und so ist es auch mit der Schöpfung. Wir wissen ja, dass der Mensch mittlerweile auch schon sehr weit ist. Er hat den genetischen Code im Prinzip offengelegt. Also die DNS, wo genau beschrieben wird, wie wir als Menschen sind, wie wir aussehen, welche Charaktermerkmale wir möglicherweise haben und so weiter, steht in diesem genetischen Code. Das ist wie so ein Buch aufgeblättert heute, das haben Wissenschaftler geschafft. Und der Molekularbiologe Michael Denton hat darüber etwas Interessantes gesagt. Er sagt, dass der genetische Code so effizient ist, dass man sämtliche Informationen, die nötig sind, um den Aufbau aller Arten von Organismen zu beschreiben, die jemals auf unserem Planeten existiert haben, mit einem Teelöffel aufnehmen könnte, in dem zusätzlich noch genügend Platz wäre für den kompletten Inhalt aller Bücher, die je geschrieben wurden. Hast du eine Vorstellung von einem Teelöffel? Wir Deutschen sagen immer Kaffeelöffel, das ist das Gleiche. In diesem Teelöffel hier sind alle Informationen drin von allen Lebewesen, nicht nur Menschen, alle Lebewesen, die es bisher gegeben hat, plus alle Bücher, die Menschen geschrieben haben. Ist das möglich? Nun, Menschen machen ja was Ähnliches. Ich habe noch was mitgebracht. Manche Jugendliche kennen sowas schon gar nicht mehr. Das ist eine Floppy Disk, eine Diskette. Das ist schon relativ klein. Ich kenne auch größere Speichermedien, wo ich mit dem Berufsleben angefangen habe und mit Computer in Berührung kam. Das Wort Berlin kannst du auf dieser Diskette 243.000 Mal abspeichern. Dann ist die voll, diese Diskette. Das hier nennt man USB-Stick. Das ist ein kleiner USB-Stick, 1 GB. Es gibt mittlerweile 8 GB und mehr. Das Wort Berlin kannst du hier auf diesem kleinen, und das ist ja kleiner als die Diskette, muss man ja zugeben, Berlin kannst du hier 169 Millionen Mal draufschreiben. Dann ist dieser Stick voll. Das heißt, wir Menschen machen ja eigentlich schon etwas Ähnliches. Wichtige Daten können wir auf kleinste Speichermedien abspeichern. Und deswegen ist das gar nicht mal so unvernünftig zu glauben, dass Jehova nur einen Kaffeelöffel braucht, um sämtliche Informationen zu speichern, die er braucht, um Menschen wieder aufzuerwecken. Und im Psalm 139, Vers 16, wo man das mit diesen Speichermedien alles so noch gar nicht wusste, wurde schon Folgendes niedergeschrieben. Und das ist in Verbindung mit damit sehr interessant. Psalm 139, Vers 16. Eine Melodie von David, und ich freue mich jetzt schon auf den Tag, wo wir das mal vielleicht in einem Konzert mal so hören mit der Musik und auch mit dem Inhalt, der hier unter Inspiration ja entstanden ist. Vers 16, deine Augen sahen sogar den Embryo von mir. In dein Buch waren alle seine Teile eingeschrieben. Das heißt, das, was heute mühsam durch die Wissenschaft so ein bisschen nachvollzogen wird, war den Schreibern der Bibel schon klar, auch wenn sie es nicht verstanden haben. Das Vertrauen zu Gott war so, dass man sagen konnte, für Jehova Gott ist das kein Problem, sich an mich zu erinnern, um mich wieder genau so herzustellen, dass wenn ich dann in den Spiegel gucke, mich sogar erkenne und alle Inhalte meines Lebens da sind. Für Jehova kein Problem. Der Biologe Jared Diamond hat über etwas anderes gesprochen. Er sagte zum Beispiel, die Zellen der Darmschleimhaut erneuern sich alle paar Tage, die der Schleimhaut der Harnblase alle 2 Monate und die roten Blutkörperchen alle 4 Monate. Er kam zu dem Schluss, die Natur nimmt uns jeden Tag auseinander und setzt uns wieder zusammen. Was bedeutet das? Nun, es bedeutet, dass ungeachtet dessen, wie viele Jahre wir leben mögen, ob 8, 80 oder gar 800, unser Körper sehr jung bleibt. Hast du das gewusst? Dass du im Laufe deines Lebens mehrfach auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt wirst und du merkst überhaupt nichts davon? Heute weiß man das glücklicherweise und das hilft uns zu verstehen, dass die Auferstehung von den ganzen Angeboten, was Hoffnung angeht, das einzigst Vernünftige ist, weil wir das auch heute dank der Wissenschaft, müssen wir uns auch für bedanken, dank der Wissenschaft begreifen können und es vorstellbar geworden ist. Ein Wissenschaftler erklärte einmal, innerhalb eines Jahres werden schätzungsweise 80% der Atome, die sich gegenwärtig in uns befinden, gegen andere Atome ausgetauscht, die wir über Luft sowie durch Essen und Trinken aufnehmen. Ein interessanter Aspekt. Und deswegen sind ja auch die Wissenschaftler auf der Suche nach dem ewigen Leben. Mittlerweile gibt man zu, dass wir alle von einem Elternpaar abstammen müssen. Gab es auch Zeitungsartikel darüber, auf der Suche nach Adam und Eva. Und dass sie auch erklären können, dass der Mensch eigentlich so gemacht ist, dass er sich selber ständig erneuert, dass er eigentlich so gebaut ist, dass er viel, viel länger leben könnte. Was sagt die Bibel dazu? In Prediger 3, Vers 11 heißt es, und ich zitiere mal aus der Schlachterübersetzung, auch die Ewigkeit hat er in ihr Herz gelegt. Jetzt verstehen wir, warum der Mensch eine andere Einstellung und Reaktion zum Tod hat als ein Tier. Das hat mit Prediger 3, Vers 11 zu tun und mit der Art, wie wir gemacht sind. Das heißt, deswegen kann sich der Mensch auch nicht damit abfinden, mit dem Tod, und versucht deswegen Wege zu finden, eine Hoffnung zu finden, einen Halt zu finden, weil es einfach nicht möglich ist, sich damit abzufinden. Was bedeutet das jetzt für uns? Wir hatten ja eingangs gesagt, für Zeugen Jehovas ist das kein Problem. Wir glauben an die Auferstehung. Das ist ein Grundbestandteil unserer Religion. Wir wollen mal zu 1. Korinther Kapitel 15 zurückkehren, unser Auferstehungskapitel. Und lesen ab Vers 12. Wenn nun von Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt worden ist, wie kommt es, dass einige unter euch sagen, es gebe keine Auferstehung der Toten? Ist das nicht genau die Situation, die wir heute haben? Selbst wenn wir mit Menschen sprechen, die evangelisch oder katholisch sind oder irgendwelcher anderen christlichen Religionen angehören, dann feiern sie auch Ostern, die Auferstehung Jesu, sie feiern auch Weihnachten, den Opfertod Jesu Christi, aber an die Auferstehung glauben sie nicht. Ist das so? Bei den meisten ist das so. Und das ist das, was Paulus sagt. Wenn also Christus euch gepredigt worden ist, wieso sagt ihr, es gibt keine Auferstehung? Und jetzt argumentiert er logisch. Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unser Predigen bestimmt vergeblich. Und unser Glaube ist vergeblich. Überdies werden wir auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir Zeugnis gegen Gott abgelegt haben, dass er den Christus auferweckte, den er aber nicht auferweckte, wenn die Toten wirklich nicht auferweckt werden. Denn wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist ferner Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nutzlos. Ihr seid noch in euren Sünden. In der Tat, auch die, die in Gemeinschaft mit Christus im Tod entschlafen sind, sind verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus gehofft haben, sind wir die bemitleidenswertesten aller Menschen. Das heißt, Paulus argumentiert hier ganz logisch und sagt, wenn wir auch nur den geringsten Zweifel einer Auferstehung haben, so nach dem Motto, naja, schauen wir mal, dann ist unser Glaube nutzlos. Dann wird es uns auch nicht gelingen, wir wissen ja nicht noch, was auf uns zukommt, dass wir für diesen Glauben, für unseren Herrn Jesus Christus und für Jehova Gott, unseren Schöpfer, auch in den Tod gehen. Das ist auch alles so ein bisschen weit weg hier in unserem Land. Die Brüder, die noch die Nazi-Zeit kennen und dort ausgeharrt haben und viele ihrer Gefährten und Brüder und Schwestern haben in den Tod gehen sehen, haben da eine andere Einstellung zu. Sie wissen, wie wichtig das ist, dass dieser Glaube eine feste Grundlage hat, sonst wird man nicht bereit sein, diesen Schritt zu gehen. Und dann sagt er ab Vers 20, nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, der Erstling derer, die im Tod entschlafen sind. Denn da der Tod durch einen Menschen gekommen ist, kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn so wie in Adam alle sterben, so werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Und damit schließt sich der Kreis. Das heißt, Paulus sagt, dass es für uns also wichtig ist, dass tagtäglich präsent vor Augen zu haben. Denn das wird unser Leben beeinflussen, auch unser Leben, wenn wir uns schon für Jehova entschieden haben und christliche Zeugen Jehovas sind. Denn da geht es um die Frage, lebe ich für die Gegenwart oder lebe ich für die Zukunft? Wenn ich für die Theokratie lebe und das an erster Stelle setze, lebe ich für die Zukunft. Denn das ist das, wo wir ja entgegengehen. Wir wollen die Verherrlichung und die Reinwaschung des Namens Jehovas. Das ist mit ewigem Leben, mit ewiger Anbetung unseres großartigen Gottes verbunden. Das ist Zukunft. Dafür leben wir. Das wirkliche Leben ergreifen wir damit, indem wir uns dem anschließen und angeschlossen haben. Heute leben wir aber in einer Welt, die eine andere Philosophie hat. Und wir beide sind in dieser Welt mehr oder weniger involviert durch unser Berufsleben, durch Ausbildung, durch Schule, durch Verwandtschaft, durch Freundschaft sind wir irgendwie mit dieser Welt involviert, auch wenn wir kein Teil dieser Welt sind. Und da ist es leicht möglich, dass wir infiziert werden, dass wir dann auf einmal beginnen, die Zusammenkünfte nicht mehr regelmäßig zu besuchen. Oder dass wir vielleicht beginnen, was ja jetzt aktuell ist, diesen freien Tag nicht für das Persönliche und für das Familienstudium zu nutzen, sondern sagen, ach, jetzt habe ich Entlastung, ich brauche Entlastung. Und dass wir dann auf einmal nachlässig werden. Vielleicht haben wir gut begonnen, aber dann merken wir, das ist auch anstrengend und wir werden nachlässig. Dann wird es gefährlich werden, dann könnten wir infiziert werden. Dann ist das nicht mehr so präsent vor unseren Augen. Oder dass wir nicht mehr so eifrig in den Predigtdienst gehen. Das gibt viele Gründe, warum das mal eine Zeit lang nicht der Fall ist. Durch unser Älterwerden, durch Krankheiten, durch persönliche Probleme, die man hat. Oder auch dadurch, dass man gerade den Verlust eines lieben Angehörigen verschmerzen musste, dass man mal so ein Tal durchschreitet. Aber dann ist es wichtig, dass man da wieder rauskommt und wieder eifrig für diese Sache kämpft und für das Königreich. Deswegen wollen wir uns für diese großartige Zukunft weiterhin einsetzen. Wir wollen fleißig die Bibel studieren, wollen uns fleißig gemeinsam hier versammeln, um von Jehova zu lernen, uns gegenseitig zu ermuntern, nicht schlapp zu machen. Denkt an einen Marathonläufer. Jetzt hat er schon 40 Kilometer geschafft und muss noch so knapp 3 Kilometer, muss er noch. Wird das Sinn machen, sich jetzt hinzusetzen nach dem Motto, jetzt muss ich mich erstmal ausruhen? Kein Marathonläufer würde auf diese Idee kommen. Oder er kommt dann, ein Marathonlauf endet ja immer dann, wenn er ins Stadion reingeht. Und der Erste, der reinkommt, fangen die alle an zu jubeln. Jetzt kann ich diesen Jubel natürlich auch genießen. Aber das macht kein Marathonläufer. Im Gegenteil, der Jubel ermuntert ihn sogar noch sein Letztes zu geben. Und wenn er das tut und durchhält, ist ihm der Sieg gewiss. Und in der Situation, Brüder, befinden wir uns. Wir sind auf der Zielgeraden in diesem alten System der Dinge. Die Grenze von Harmagedon ist sichtbar und wir müssen jetzt nur noch durchhalten und dann werden wir jenseits vom Harmagedon das wirkliche Leben ergriffen haben. Sollte uns der Tod noch ereilen, weil das kann zu jeder Zeit passieren, dann haben wir die gesicherte, garantierte Auferstehungshoffnung von Jehova Gott. Und deswegen wollen wir das tun, was Salomo am Abschluss seines Berichtes und vielleicht auch am Abschluss seines theokratischen Lebens im Prediger Kapitel 12 empfohlen hat. Und das ist eine Empfehlung, die auch wir durch Jehovas Organisation immer wieder bekommen. Das ist die Empfehlung, die wir gleich im Wachtumsstudium auch besprechen werden in Verbindung mit unserem Predigtdienst. Und das ist das, woran wir festhalten möchten. Denn Salomo schrieb in Prediger 12, Vers 13 und 14, der Abschluss der Sache, nachdem man alles gehört hat, ist, fürchte den wahren Gott und halte seine Gebote, denn das ist des Menschen ganze Pflicht. Denn der wahre Gott selbst wird jederlei Werk ins Gericht über alles Verborgene bringen, im Hinblick darauf, ob es gut ist oder böse. Und wenn wir uns mit dem jetzigen Leben nicht zufrieden geben, sondern uns zu 100% für Jehova einsetzen, wird unser Werk als gut bezeichnet. Und dann haben wir eine herrliche, ewige Zukunft.